Mehr Feuer für dein Online-Marketing mit Marketing on Fire.
Kunden irren nie. Diesen Satz habe ich von Tim Seewörster auf LinkedIn gelesen. Tim ist CEO von As Good As New, eine Plattform, die gebrauchte Smartphones, Laptops, Tablets verkauft. Und wie Tim nicht nur dafür sorgt, dass Kunden sich nicht irren, sondern vor allem wie auch mehr Kunden bei As Good As New durch die Tür kommen, darüber sprechen wir jetzt. Ich bin Robin Heinze, Mitgründer und Geschäftsführer der Online-Marketing-Agentur MoreFire. Und dieser besagte Tim ist jetzt bei mir. Lieber Tim, schön, dass du da bist.
Hallo Robin, ich freue mich sehr. Und wie du ja weißt, wir haben festgestellt, noch vor dieser Ausstrahlung, uns, bevor wir es gewusst hätten, wir kennen ja so viele Leute, die uns kennen, aber wir bisher nicht so richtig. Und insofern schön, dass wir neben dem LinkedIn-Post uns jetzt auch mal so kennenlernen und ein bisschen sprechen. Super, also es ist cool.
Genau, wir hatten auf der K5 kurz das Vergnügen, Haben irgendwie zusammen am Kaffeetisch gestanden, wieder auch über gemeinsame Bekannten. Also wir haben eine hohe Überschneidung im Netzwerk und irgendwie uns bis vor kurzem nie persönlich begegnet. Schön, dass es jetzt endlich mal Zeit wird. So, Tim, wir wollen heute über das Marketing von As Good As New sprechen, weil ihr macht da eine ganze Menge und ihr macht auch eine ganze Menge richtig und auch viele gute Dinge. Der Post, den ich da rausgezogen habe, der ist 3 Monate alt. Weißt du noch, worum es ging?
Ja, ich glaube, das war jemand, der sich über einen Ersatz bei uns, glaube ich, neu eindecken wollte. Der hatte eine Schutzfolie auf seinem Handy eingebracht und die ist ihm abgeribbelt irgendwie. Und normalerweise ist das halt ein Verbrauchsgegenstand. Und dann hat er sich dann noch gemüßigt gefühlt, ich weiß gar nicht, ob, ich glaube, den Kundenservice anzuschreiben und auf Ersatz. Er hat ja 30, wir haben ja 30 Monate Garantie, die gilt aber eigentlich nur für die Funktionsteile bei dem Handy. Also wenn ihr da was, und er hatte gedacht, naja, ich versuch's einfach mal, ob ich das bei einer Folie kriege. Und dann habe ich selber ein Schreiben an ihn zurückgeschrieben, wo ich ihm das erklärt habe. Ich habe leider, also wenn ihr jetzt gleich fragst, wahrscheinlich hast du eine Antwort gekriegt, nein, aber ich habe gedacht, mach den Kunden mal so glücklich, dass er denkt, boah, ich habe noch nie vom Geschäftsführer jetzt dann auch nochmal meinen Einwand so nett behandelt gefühlt, aber auf der anderen Seite war ich kurz geneigt, sage ich, also welche Richtung nimmt jetzt meine Antwort? Insofern wird das jetzt eine nette Fall oder sag mal, fällt dir überhaupt noch was ein? Aber ich habe da mal gedacht, komm, dann kannst du es zumindest für LinkedIn verwenden, was du ja dann auch gefunden hast und dann hat es ja seine Wirkung gehabt, und aber ich habe leider noch keine Antwort vom Kunden gekriegt. Aber das ist generell eigentlich unsere Einstellung. Nur bei dem Fall war es schon ein bisschen drüber, muss man sagen, ja.
Ich finde sowas immer sehr exemplarisch, also wenn man einfach sich die Mühe macht und hat eben auch so diese Nähe zu den Kunden. Für alle, die As Good As New nicht kennen, ich habe es gerade schon gesagt, gebrauchte Laptops, Smartphones etc. verkauft, ihr kannst so ein bisschen mehr Kontext dazu geben, also wie lange gibt es euch dann schon, was dreht ihr da auch für ein Rad, welche Größenordnung seid ihr unterwegs, wie viele Kunden habt ihr etc.?
Mache ich gerne. Also wir sind vor 10 Jahren gestartet und jetzt zu sagen, wir sind der Pionier, ist ein bisschen schwierig, weil die meisten kennen, und da kommen wir dann vielleicht später drauf, so in der gestützten Markenbekanntheit natürlich eher so Player wie Rebray oder Momox. Die stehen dann zum Teil auch für andere Kategorien, aber wir sind vor über 15 Jahren gestartet und haben dann in Frankfurt-Oder eigentlich das ganze Ding begonnen. Das war von der Viadrina, das war von dem Christian Wolf, dem damaligen Gründer. Der hatte die Idee, dass eigentlich jedes Teil, was in der Schublade verschlummert, vor allen Dingen Handys, die müsste einen Preis kriegen. Und dann sind wir gestartet mit der Ankaufplattform Wir Kaufen's. Und das war dann eigentlich das Ding, wo wir am Anfang alles gekauft haben, was dann vermeintlich einen Preis hat im Bereich Unterhaltungselektronik, und damals schon mit der Idee, das muss man ja irgendwie veredeln, in dem Fall neudeutsch refurbischen. Und natürlich ist es jetzt ein No-Brainer, nachdem irgendwie 2006, 2007 irgendwie das erste iPhone kam, dass man sich dann überlegen konnte, okay, das hat eine Batterie, das hat ein Display, das muss sichergestellt werden, dass die Qualität dann auch entsprechend ist. Ja, und so haben wir das über die Jahre weiterentwickelt. Also der Ankauf ist auch bis heute 80% von privat, das der Geräte, die bei uns anlanden. Dann werden die von uns direkt gecheckt, datenmäßig gecleant, natürlich so aufbereitet, wie der Kunde das auch möchte. Vielfach auch immer diese Frage, kann ich mich drauf verlassen, dass der Akku stimmt? Also wir gucken auch drauf, dass zum Beispiel eine Akkukapazität nicht unter einem bestimmten Threshold ist, dass das Display super ist, nicht einigermaßen, sondern dann wirklich diesem Thema As Good As New entspricht. Ja, und was wir damals angefangen haben, ist jetzt so ein bisschen Teil des Zeitgeistes geworden. Früher war das nischig. Wir haben auch die meiste Ware damals noch über eBay verkauft. eBay war damals unser größter sozusagen Vertriebskanal. Und dann sind wir, ich glaube, vor 6 oder 7 Jahren haben wir mit einer eigenen Destination angefangen. Und das war dann erst As Good As New, also die eigene Verkaufsplattform. Und mittlerweile, jetzt mal nach vorne gespult, sind wir in Deutschland, in Frankreich, in Spanien, Italien. Das Ganze alles von Frankfurt-Oder. Und wir selber haben natürlich das Marketing, die Finanzabteilung, den Einkauf. Das machen wir meist aus Berlin. Insofern, weil du da einfach die Leute kriegst. Und wir sind, um mal so ein paar Namen oder so ein paar Größenordnung zu sagen, 160 oder 170. Ich weiß es jetzt genau, Stand heute nicht genau, an beiden Standorten zusammen. Wir werden dieses Jahr knapp 150 Millionen Euro Umsatz machen, also nicht klein. Und daran zeigt sich auch, wenn du jetzt mal kickst, im letzten Jahr hatten wir 1 Million Geräte rein und raus eigentlich, dass du auch mit diesem Refurbishment-Anteil, also auch schon mittlerweile da, dass du da einen Nerv triffst. Das ist jetzt nicht mehr Nische, sondern das ist jetzt komplett Massenmarkt. Mit all den Problemen und so in der Positionierung sind wir dann so eine Mischung aus klassischem Unterhaltungselektronik, E-Commerce-Händler und einen, der, wenn du so willst, eigentlich eine klassische Produktionsstraße hinten hat, weil wir haben jeden Morgen da fahren halt die LKWs bei uns rein und laden ab. Dann wird das durchproduziert, so nennen wir das auch. Im Zweifel wird es repariert und komplett so gemacht, dass die wieder, du kannst dir vorstellen, gerade wenn Black Friday und so kommt, da ist dann richtig was los. Und so sind wir eigentlich zweiseitig. Also wir kaufen es, ist im Ankauf, es gut ist im Verkauf und das mittlerweile über verschiedene Länder und wie gesagt, auch die Ankaufsplattform kannst du dann, Lo Compramos ist Spanien, Vendre ist, weiß ich jetzt gar nicht, Französisch oder Italienisch, komme ich jetzt gerade nicht mit. Und Vendée ist, glaube ich, Französisch. Ja. Und deswegen sind wir da auch unterwegs und haben dann, und das ist vielleicht die Überleitung in die Fragen gleich, Herausforderungen, weil heutzutage würdest du wahrscheinlich nicht mehr mit zwei Marken starten, sondern du würdest mit einer beginnen und hättest alles auf einer Seite. Und so hast du dann in dem ganzen Thema, wie gehst du mit Marketing um, auch immer diese Herausforderung. Ja, du musst die Ankaufsseite bedienen. Und da hast du genau dieselben Herausforderungen und dann hast du die Verkaufsseite und dann hast du in der Komplexität natürlich nochmal die Länderkanäle, die du nochmal mitbedienen musst. Und das ist nicht ganz so trivial, weil du dich auf irgendwas bist, du dich beschränken und fokussieren und das fordert uns eigentlich schon relativ gut.
Wir gehen gleich mal auf das ganze Thema Marke ein auch mit, weil das finde ich halt eben in dem Kontext auch extrem spannend, auch wie ihr euch da entwickelt habt. Kannst du mal ein bisschen Kontext vorher noch geben? Wie seid ihr als Marketing-Team, Marketing-Abteilung, Marketing-Bereich, wie ist der bei euch aufgestellt? Also wie viele Leute stecken dahinter? Was machen die? Was macht ihr intern? Was macht ihr extern?
Es ist immer schwierig, eine Abgrenzung zum puren Marketing zu finden, gerade bei einem E-Commerce-Händler. Also wenn du sagst wirklich komplett, was Marketing macht, dann würde ich ganz eng sagen, dann, wenn es nur um die Frage geht, Branding und Reach, also wenn ich das so ein bisschen separat nehme und nicht so sehr den Shop, der dazugehört, weil dann ist dieser Übersprung, was ist eigentlich eine Produktmanagement-Aufgabe, was ist jetzt Shop-Inventar, Produktdaten, also da wird es dann schon schwammig. Insofern lass mich nur bei den Bereichen bleiben, die wir so in dem, ich sag mal, Reach-Out haben, also wo kriegst du jetzt einfach Bought und Earned, also diese Nummer und natürlich auch wir sprechen auch über Organic, aber so ein bisschen um die Abgrenzung hinzubekommen, ich würde sagen, so 10 bis 12 sind das schon, die das insgesamt dann machen, wenn du die zurechnest, ja, wenn du da alle diese einnimmst. Und bei den Themen haben wir dann Leute, die sind ganz klar klassisch fürs Performance-Marketing zuständig. Also alles, was einen Einwurfschlitz hat, ob das jetzt Google ist, natürlich im Klassischen hat das natürlich sehr stark gerockt. Dass Retargeting-Elemente sind, zu meinem, wenn du meinen eigenen Hintergrund ein bisschen kennst, zu meinem Verdruss, zu wenig Affiliate-Marketing. Da glaube ich, weil es immer noch so ein bisschen in dem Bereich Möglichkeiten gäbe, konjunktiv. Das ist auch bei uns unterausgeprägt. Eine Sache, von der ich mir in der Zukunft trotzdem, ich glaube da noch wie vor dran, dass gut gemachtes Kooperationsmarketing Zukunft hat. Also diese Aufstellung haben wir da, also Performance-Marketing. Wir haben das, sage ich mal, klassische Content-Marketing, wo dann auch die Social-Media-Elemente drin liegen und dergleichen mehr. Wir stellen und wir haben dann vor einem Jahr etwa festgestellt, dass wir stärker das machen müssen, dass du eine Marke erzeugst. Also wir waren sehr transaktional unterwegs und das ist eher die Frage, wie stellst du dich in der Zukunft auf? Also in der Frage CRM, übrigens noch was ich jetzt vergessen habe, natürlich haben wir auch CRM bei uns im Marketing, aber dieses zu verheiraten und die Frage, wie kriegst du einen Kunden in der Frequenz gesteigert, wie kriegst du ihn an die Marke gewöhnt? Also wir haben immer gesagt, naja, wenn er bei uns gekauft hat, dann weiß er schon, wo er war. Aber letztlich musst du es ja ganz anders machen und deswegen das Logo, nicht nur, was wir gesagt haben, ist es ja so, als ich dann dazu kam, ach, das ist ja mal nett, lass uns doch mal einfach hier eine Designänderung herbeiführen, sondern man muss auch sagen, wir haben da Herausforderungen, weil Rebuy einfach mal, glaube ich, eine gestützte Markenbekanntheit hat, die ist weitaus höher als die unsere. Da ist natürlich eine Frage, wie gehst du mit sowas um? Jetzt haben wir bei niedrigen Margen jetzt nicht die Kohle, um zu sagen, komm, wir gehen jetzt einfach mal, machen große ATL-Flights im Fernsehen, im Radio oder out of home. Da muss eine Marke erstmal von ground up sich neu finden. Und deswegen haben wir im letzten Jahr jetzt auch so Richtung Creative Director gesucht. Wir haben viel versucht, mit der Grafik zusammenzuarbeiten, Own Reach, wo dann Social Media eine Rolle spielt, eigenen Content zu produzieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn du mich jetzt fragen würdest, wo liegt der Fokus, dann sind das von so Bereiche, wo wir vorher weniger waren. Da waren wir sehr stark rein transaktional, Lower Funnel im Performance Marketing. Und irgendwann bist du dann einfach am Ende. Dann kannst du einfach, klar, noch CPOs optimieren und du guckst vielleicht noch nach neuen Möglichkeiten, wo du zusätzliche Reichweite herbekommst, aber im Kern geht's dann schon darum, um das klassische Marketing-Besteck zu sagen, wie kriege ich eigentlich eine Marke aufgebaut, wie kriege ich einen Kunden mehr frequent in den Shop, wie schaffe ich, dass der nicht nur häufiger kommt, sondern vielleicht höhere Warenkörbe hat, also diese ganzen E-Commerce-Fragestellungen, aber das eben nicht so sehr nur zu sagen aus einer Performance-Brille, sondern wirklich aus einer klassischen Marketing-Brille heraus. Und das haben wir begonnen, wenn du so willst, eigentlich erst vor einem knappen Jahr. Da sind wir noch relativ früh dabei.
So, und jetzt hast du ja auch selber einen starken Performance-Marketing-Background, so wenn man sich deine Vita anschaut, auch mit Affiliate mit dabei, so also sehr transaktional, so sag ich mal, CPL, CPO getrieben. Wie schwer ist es dir dann gefallen, da auch zu sagen, okay, jetzt investieren wir mal was, wo ich nicht direkt den ROI drauf messen kann?
Ich habe das zum Glück aus meiner Vergangenheit zu argumentieren, war es für mich relativ leicht, weil ich gestehe mal zu, ich musste nicht Lehrgeld zahlen, aber ich kam ja von damals Zanox, jetzt Awin, war da für Strategie und Internationalisierung zuständig. Und als ich da weggegangen bin, war der nächste Job, den ich gemacht habe, bei Payback in München. Und aber auch für die digitale Transformation zunächst Strategie. Und dann habe ich dann das ganze Thema der digitalen Partner betreut. Und da ging es natürlich um die Vermarktung. Da bin ich mit demselben Mindset gegangen und habe mir gedacht, na ja, gut, dann bist du halt stark auf diesen Performance. Und dann damals, glaube ich, hieß dieses, es gab noch so ein Claim von Zanox, so Branding is good und Performance is better. So, den habe ich damals so geatmet gehabt und habe dann aber schon sehr viel Konflikte mit meinem damaligen Chef, der gesagt hat, ey, entschuldige mal, du verkaufst hier Flächen auf einer Performance-Basis, die sind einfach wertig. Die sind einfach, die haben einen höheren Wert. Da kannst du, jetzt könntest du sagen, ist das jetzt ein WKZ, ist das ein TKP, was auch immer. Aber ich wurde dann auch schon sehr stark so auch an die Hand genommen, dass bestimmte Dinge eine andere Abrechnungsform weiterhin haben und nicht, dass man sie dann nicht über, wie du schon sagst, über Sales, Leads, CPCs abdenken kann. Und dadurch habe ich, glaube ich, mich geistig gewandelt. Nächste Station, ich komme gleich zu deiner Frage zurück, keine Angst, war ich beim Gutscheinportal bei Sparwelt und da haben wir das auch gedreht. Da haben wir von einem rein transaktionalen Vertriebskanal auf, okay, wenn du ins Fernsehen willst und du willst auf die Bühne mit Sparwelt bei RTL, dann musst du halt dafür extra zahlen. Das kannst du halt nicht auf dem CPO rechnen. Deswegen bis jetzt zurück zu deiner Frage. Ich bin da offen für. Und ich glaube, dass bestimmte Dinge, das ist Trial and Error, ob das jetzt die, vor kurzem habe ich ein Gespräch gehabt mit jemandem, der hat gesagt, ey, wir könnten nochmal Prime Ads auf Amazon machen, weil super spannend. Habe ich gedacht, weil ich da, und da komme ich dann da zurück, ich glaube dann, du musst ja nicht den großen RTL-Flight, wo der allein die Spot-Kreation 100.000 Euro kostet, das kann ja keiner bezahlen, plus nochmal eine Million Brutto-Media, um ins Fernsehen zu kommen. Sondern das, was da eigentlich, was klar ist, ich glaube, Performance trägt dich in einen bestimmten Bereich und dann kannst du kleine Dinge nochmal testen, die dich dann vielleicht in andere Höhen bringen, auch was das Thema der Marke anbelangt. So, und da bin ich bereit, so Testbudgets zu gehen. Und ehrlicherweise, das ist dann leider, kannst ja, sonst wäre ich hier, würde ich jetzt irgendwie was ganz Besonderes bringen, was ich jetzt gar nicht weiß. Also ich kann es weiterhin nicht messen. Also bestimmte Dinge sind ein Bauchgefühl, die dir der Frage nahe bringen, stützt das oder bringt das jetzt die Marke weiter? Und dann musst du dich ein bisschen drauf verlassen können, dass du da zielgerichtet drauf bist. Jetzt könntest du natürlich sagen, jetzt machst du noch eine Befragung hinterher, aber das wirst du nicht. Das kriegst du so nicht gegriffen. Ich glaube aber daran, du musst es machen. Und das zeigen ja auch bestimmt erfolgreiche Marken. Und dann ist das natürlich eine Investition und weniger dieses kurzfristige.
Wie ist das bei euch von der Budgetierung her? Also wie viel, sagst du, ist jetzt erstmal Upper Funnel, Marke, Markenaufbau? Wie viel ist bei euch in Performance rein? Kannst du das grob sagen, wie das Gewicht ist?
Ich kann es dir sagen, warum es leider so ist. Und dann sage ich dir gleich, warum ich es gerne anders hätte. Also es ist wahrscheinlich so, dass 95% Performance Marketing ist und 5% ist das Ganze, was du nennst Upper Funnel oder wo man dann gerne mal, wo der CMO oder wie auch immer kreativ werden möchte und sagen will, ich möchte mich jetzt hier mal ausprobieren. Das ist wirklich schwierig, weil du nicht nur, wie gut, jetzt sind wir im Refurbishment, die Margen sind nicht so hart wie jetzt im Vergleich bei einem Galaxus oder Mediamarkt oder Saturn, aber sie sind vergleichbar im E-Commerce. Also jetzt gerade, wir haben nicht die, weil wir davon ja auch dieses ganze Refurbishment noch zahlen müssen. Und da bleibt dir nicht viel Margenpuffer, dass du sagst, ich teste mich mal groß aus mit großen Budgets, was Branding Flights anbelangt. Ich komme jetzt aber mit einem Punkt, der mich selber nachdenklich gemacht hat. Vielleicht für die da draußen ist ein Vorteil, die das hören. Wir verkaufen von As Good As New beispielsweise unsere Ware auch über Marktplätze. Einer dieser Marktplätze kennen dann sogar vielleicht Leute mehr als wir, als As Good As New bekannt ist, das ist Backmarket. Backmarket hat mal vor, ich weiß gar nicht, 2 oder 3 Jahren ein riesengroßes Funding gekriegt von 100 Millionen Euro. Und einen großen Teil davon haben sie in die Marke gesteckt. In Out of Home, große Katzenwerbung an Hausfassaden und dergleichen mehr. Und jetzt, das wäre gar nicht weiter verstaunlich. Die Sache ist, wir verkaufen dieselben Produkte auf Backmarket, aber mit Zuschlägen, also ein Cost Plus. Das heißt, jetzt mal, ich möchte jetzt nicht genau die Preispolitik von Backmarket jetzt hier preisgeben, aber sagen wir mal so, stell dir einfach vor, es ist eine Commission, die wir drauf bekommen von 10-15%. Die schlagen wir unseren Produkten einfach auf. Und was für mich erstaunlich ist, dass die Leute dann gewillt sind, in einem Produkt, was wir sonst wirklich sehr stark preissensitiv verkaufen, wo die Leute dann nicht bereit sind und vielfach der Traffic über Idealo zu uns kommt, die kaufen aber dann bei einer Backmarket. weil sie nirgendwo anders hingehen. Die sagen, ich brauche ein refurbishedes Telefon, dann gehe ich zu Backmarket und kaufe, und jetzt machen wir mal das Beispiel, ein Gerät, was normalerweise bei uns, sage ich mal, 1.000 Euro kostet, für 1.150 Euro, weil ich einfach die Commission drauflege. Und da bist du wieder bei diesem Beispiel. Irgendwie gibt's das Thema Marke und Vertrauen, weil nichts anderes ist es ja, warum du dann zu Backmarket gehst und der Preis, das sehe ich also jeden Tag. So, jetzt ist es meine Aufgabe natürlich dann zu gucken, dass die Leute dann zuerst zu mir kommen, sich die Marke As Good As New merken, damit ich diesen Preisvorteil oder andersrum diesen Margenvorteil natürlich ebenfalls habe, den ein Backmarket hat. Ich könnte das nicht machen. Wenn ich diese Preise jetzt nehmen würde auf meine Seite, wird keiner mehr vorbeikommen, weil mal wahrscheinlich Marke und Vertrauen noch nicht da ist wie bei anderen. Und ich glaube, das gibt hier so eine Vorstellung davon, wo das Potenzial da ist, sagt dir aber noch nicht, wie viel ich jetzt ausgeben müsste. Aber es ist auf jeden Fall so, du musst was tun, weil ansonsten, glaube ich, hast du ein Problem mit der Bekanntheit.
Also unterm Strich könnte man die Milchmädchenrichtung wäre dann ja im Endeffekt zu sagen, ihr könntet 10% eures Umsatzes in Marke stecken und dann sollte das irgendwann plus minus null rauskommen.
Irgendwann, wenn wir es gut machen, dann sind wir da, wo andere sind. Das musst du dann nur, wir könnten das jetzt klären, wir beiden. Ich müsste das nur anderen Leuten vielleicht genauso nochmal erklären und die würden sagen, ja nee, ist klar, dann nehmen wir erstmal den Umsatzverzicht auf der anderen Seite der Marktplätze hin, dann machst du den Investitionen in deine eigene Marke und dann kommst du dahin, unabhängig davon. Aber das zeigt dir, dass dieser Split, den wir derzeit haben, 5-95% wahrscheinlich nicht der richtige ist, sondern dass man über lange Sicht, wenn man gerade in Invest in eine Marke geht, wahrscheinlich dann sagt, das muss eine andere Auftrennung haben und führt auch dazu, dass es spannend ist, weil die Wettbewerber alle unterschiedlich unterwegs sind. Einige machen bewusst nichts mit Marktplätzen, andere gehen ganz bewusst auf Marktplätze, wie wir das tun. Und dazwischen liegen Wahrheiten. Und das ist, also keiner hat jetzt bisher den heiligen Gral gefunden und gesagt, das macht man so oder so. Und das finde ich halt spannend.
Aber ich finde einfach diese Berechnung, die jetzt im Hintergrund dann ja auch irgendwie im Kopf läuft. Ich weiß, meine Argumentation war jetzt noch nicht unbedingt CFO-tauglich. Aber einfach zu sagen, okay, wir sehen, welchen wir wirklich für das gleiche Produkt, wenn eine Marke dahinter steckt, wie viel wir dann mehr bekommen könnten. Und das gibt einem ja schon, das eine Menge Fantasie dann auch mit drin. So, die Frage ist natürlich dann auch, wie viel ist man bereit, da auch ins Risiko zu gehen? Wie viel Budget kann man auch frei machen? Weil ich meine, das Performance-Budget ist ja auch in der Regel gut investiert. Du siehst ja direkt den ROI da drauf. Und dementsprechend da was abzuziehen, tut ja auch direkt weh, weil ich meine, das ist ja dann auch Umsatz, den du nicht einkaufst.
Absolut. Ja. Aber auch im Performance-Marketing musst du sagen, nur weil eine Attribution da ist und du bestimmten, sag ich mal, Kanälen vermeintlich Sales zugreift, ist die Frage immer, also wie zielgenau ist die Attribution auch von Performance-Kanälen? Oder ist das dann klassischerweise, du kennst das selber, also ich meine, das ist dieses Thema auch, wie attribuiere ich dann die entsprechende Werbeleistung, obwohl ich einen Performance-Kanal habe. Aber dennoch ist es so, wie du sagst, da würde ich mich schwer tun, weil selbst in dem Wissen, dass ich nicht genau weiß, ob das Performance-Marketing komplett so hundertprozentig zuzurechnen ist, wüsste ich jetzt auch genau da zu wenig zu sagen, wo kann ich denn da noch was sparen, weil da habe ich halt klassische Metriken wie eine Kur oder den CPO oder die Vergleichbarkeit jetzt von CPOs oder Bestätigungsraten oder you name it, damit ich diese Kanäle für sich vergleichen kann. Also das ist, wie du sagst, schwierig.
Wer trifft bei euch diese Entscheidung? Bist du das dann als CEO oder macht das dann das Marketing-Team? Wie geht ihr an dieses Thema ran und wer sagt am Ende, okay, ich nehme vom Budget X, nehme ich Y in Performance und Z in Brand?
Also die generelle Aufsplittung zwischen Brand und gerade Performance, das ist sicherlich eine Diskussion, die der Head of Marketing mit mir trifft. Jetzt muss ich sagen, ich bin letztlich der Co-CEO mit dem Kollegen zusammen, der die Finanzen, die Organisation macht. Und ich mache alles, was einen Preis hat oder eine Marktgängigkeit hat. Also von Einkauf, Produkt und auch Marketing. Und ich bin in die Unternehmung gekommen als CMO. Das heißt, da siehst du auch so ein bisschen, da ist noch dieser letzte Zungenschlag nochmal, auch sich vielleicht nochmal verantwortlich zu fühlen, genau dafür. Und da würde ich dann auch immer ein Veto legen, wenn jetzt jemand sagt, ach komm, wir hören jetzt mal mit Performance-Marketing auf, wir machen jetzt nur noch Brand morgen. Dann hätten wir, glaube ich, so eine Diskussion. Also ja, ich würde mich dieser Diskussion immer stellen wollen. Aber was da im Detail gemacht wird und wie es dann gemacht wird, das muss dann auch, die Kollegen müssen das selber machen und die Kreativität dann neu finden, entsprechend wie das zu machen ist.
So, und die Umsetzung, macht ihr das dann auch komplett im Marketing-Team selbst? Macht ihr das mit Agenturen, Freelancern zusammen? Wie seid ihr da aufgestellt?
Also wir sind angefangen jetzt, was das Thema so Kreativleistung, ich glaube immer, das kannst du dir, wenn du nicht aus dem Metier kommst, alles, was Kreativleistung ist, das haben wir uns früher eingekauft. Ob das Design-Elemente waren, alles, was so mit Brand zu tun hatte. Ich habe aber gedacht, auch selbst, sag ich mal, klassisch, früher hat man gesagt Copywriting, also was steht auf einer Seite, was ist eigentlich, also klar kannst du dir einen Action-Title und einen Call-to-Action überlegen als reiner Performance-Marketer. Ich glaube, es macht aber mehr Sinn, das vielleicht auch mit einer Marke zusammen zu entwickeln. Das haben wir im letzten Jahr dann angefangen und gesagt, das haben wir ein bisschen drin. Wir haben in Teilen Freelancer für den Bereich Performance-Marketing, gerade wenn es so um Google geht. Und ich glaube, das ist auch nicht verkehrt. SEO-Leistungen, ich glaube, das ist auch nicht verkehrt, wenn man sich von Leuten begleiten lässt, die Dinge sich von außen anschauen, weil sie sich mal verschiedene Seiten angeguckt haben und nicht einen, der da, wie bei mir, ich hatte da ein ganzes Abteilung jetzt bei einem Gutscheinportal, so 10 Leute, die sich nur um SEO gekümmert haben. Da ging es auch nur um SEO. Da musst du das haben. Aber wenn du jetzt sagst, SEO ist wichtig, aber ich kann jetzt nicht jeden Kram haben, das machen wir auch mit einer Agentur. Und ich denke gerade darüber nach zu sagen, gerade was du sagst, also welchen Teil brauche ich wirklich im Nukleus komplett in den Händen? Und da ist sicherlich für uns natürlich das ganze Thema Google eher in-house. Aber andere Bereiche, ob das jetzt vielleicht auch noch so zu entwickelnde Kanäle wie Affiliate-Marketing sind. Und ich muss dir auch sagen, bei allem, was ich gemacht habe, ich habe auch überhaupt keine Ahnung von Influencer-Marketing. Ich habe das früher immer so ein bisschen verteufelt und jetzt ist es über mich hereingebrochen, dass ich gesagt habe, ach ja, stimmt, ich habe da was nicht mitbekommen oder ich habe das immer falsch eingeschätzt. Also solche Disziplinen würde ich jetzt, nicht weil ich sie nicht jetzt so im Kern weiß, wie damit umzugehen ist, aber die so nicht unbedingt sofort zum Rüstzeug von uns her, die würde ich eher fremd sehen. Und würde sie zukünftig auch eher dann externalisieren, als nach innen zu ziehen.
Also sagst du so die Kriterien, was du intern, was du extern machst, ist A, das Know-how natürlich, was du intern hast und auch die Relevanz, ich sag mal, ein Kanal, der natürlich quasi die Pulsschlagader ist, sowas wie SEA, das dann eher intern, was, sag ich mal, jemand nicht Vollzeit machen könnte bei euch, also mit Vollzeit nicht ausgelastet wird, das wieder externalisieren, einfach damit jemand mit viel Know-how das halt eben dann mit einem bestimmten Anteil nur seiner Zeit macht.
Absolut. Also es ist sicherlich, was du sagst, das ist einerseits der Zeitanteil und damit natürlich auch so der Erfahrungskurveneffekt oder Lernkurveneffekt über Zeit, den du einfach hast, wenn du das jeden Tag machst und musst das auf der An- und der Verkaufsseite bei uns machen, dann ist das was anderes, als wenn du das mal irgendwann machst. Und wenn du Sachen das erste Mal machst, und das habe ich jetzt auch gelernt, das war vielleicht einer der Fehler, dann, auch wenn man denkt, es ist teurer, sich vielleicht mal von außen helfen zu lassen, weil es gibt ein paar, die haben das schon 3-4 Mal gemacht, also da muss man selber nicht versuchen, das Rad neu zu erfinden, dann kann man auch gerne mal sagen, ich habe das noch nie gemacht und auch wenn ich denke, ich wüsste alles, einfach mal sagen, hilf uns mal dabei. Und das ist genau diese Bereiche, die ich gerade so angerissen habe, da gibt es sicherlich noch ein paar mehr, neben SEO und Kreativleistungen gibt es eine ganze Reihe von, auch wahrscheinlich in der Art, wie man Content erstellt, wie man Content effizient erstellt für verschiedene Kanäle. Also ab und fallweise mal eine Agentur dabei zu haben, halte ich absolut nicht für verkehrt. Ich weiß nicht, ob es immer ein Retainer sein muss, so wenn wir jetzt sozusagen an den Fachmann sprechen, aber so ein bisschen so diese, also ich finde Audits gut, ich finde so ein gecoacht werden, da gibt's ja auch so Hybridmodelle, das finde ich gut, wo du die Möglichkeit hast, dass du Leute hast, die dann vielleicht auch Beratungsmandate haben, aber die dann auch fallweise mal reinkommen. Das finde ich gut, ja.
Ja, ich als Agenturinhaber sage natürlich auch, es ist eine sehr gute Idee, Agenturen dazu zu holen, völlig objektiv.
Ja, das dachte ich mir, ja, genau.
Bin aber auch ganz bei dir. Also wir sehen auch in den letzten 3-4 Jahren hat so dieses Thema Audits und einfach zweite Meinung einholen oder einfach mal wirklich so richtig kritisch den Finger in die Wunde legen, mal so ein SEA-Account, mal ein Google Ads-Account, mal richtig auf links zu ziehen und sagen so, wo sind die Schmerzpunkte oder wo sind Neuigkeiten, die ihr vielleicht noch nicht drin habt. Das von Zeit zu Zeit zu machen, wenn ihr in-house starke Leute habt, ist ein total valides Modell, wo ich auch halt eben auch als Agentur sage, ja, unser Ziel ist es, Kunden erfolgreicher zu machen und wenn eine laufende Zusammenarbeit nicht der perfekte Weg ist, dann challengen wir auch halt ganz gerne und ich glaube, das ist je nach Modell für beide Seiten der beste Weg.
Ja, auf jeden Fall und du weißt ja selber, wie schwierig es ist, dann, ich meine, das ist es schon intern, wie extern. Du musst halt einen Experten haben, den du über eine längere Zeit auch an deiner Seite weißt. Und ich selber habe mal in meiner Vergangenheit eine Agentur geführt und weiß dann auch, dass Kunden da auch zu Recht sehr sensibel sind, wenn dann Ansprechpartner sich über die Maßen immer wieder drehen, weil das würde ja sein, als wenn du immer wieder neue Mitarbeiter anlernen musst und du hoffst du mal, dass der dich endlich verstanden hat und dich auf irgendein Niveau gebracht hat und dann ist er dann wieder, keine Ahnung, geht er zur nächsten Agentur, du willst ja nicht immer die Agenturen wechseln und diese Diskussion und das ist eher so, was wahrscheinlich der Punkt ist, den habe ich gerade noch ausgespart, wo ich dann sage, naja, wenn es so ein bisschen die Kernkompetenz ist, dann wäre ich völlig schwierig. Manchmal ist es aber auch Vertrauen. Da muss man wissen, ja, das ist dann vielleicht sogar nah am Agenturinhaber selber, weil ich ganz genau weiß, da habe ich mit jemandem zu tun. Das ist dann vielleicht auch aus meinem Hintergrund, dass ich mich drauf einlasse. Aber das ist auch nochmal, glaube ich, ein Punkt, der extrem wichtig ist oder auch für euch wahrscheinlich sogar wichtig wäre. Das spielt maßgeblich auch dabei, ob eine Agentur in der Lage ist, ihre Mitarbeiter über eine gewisse Zeit zu halten und nicht über die obligatorischen. Ich habe damals immer gedacht, 2,5 oder 3 Jahre ist lang. Da war ich in der Agentur, habe immer dann ein Problem gehabt, wenn die Leute dann nach 12 oder 14 Monate schon gegangen sind. Das war dann wirklich kurz und Berlin ist da vielleicht nochmal speziell, wirst du mir anders sagen können. Aber wenn dann wirklich auch Leute sind, von denen du weißt, nein, die sind da zufrieden, die entwickeln sich und sind dann da in ihrem Turf 4 bis 5 Jahre, Mann, das wäre super. aber ist schwierig. Ja, also ich weiß nicht, was du jetzt zurückspielst, was die Verweildauer bei euch ist, aber ich halte das schon für eine ganz zentrale Sache, die eine gute Agentur von einer schlechten auch trennt.
Ja, also ich habe häufiger gehört, dass es da definitiv einen Unterschied zwischen Berlin und dem Rest der Republik gibt. Also das ist jetzt nicht irgendwie Berlin und Köln, sondern wirklich Berlin und Rest. Berlin ist, glaube ich, ein größer Durchlauferhitzer generell in der Lebensphase von Menschen. Also ich glaube, das hängt auch sehr stark damit zusammen. Nee, wir haben viele Leute, die auch wirklich 5, 10 und auch sogar, jetzt hatten wir kürzlich Anfang August ein 15-jähriges Jubiläum mit dabei. Also das kommt regelmäßig vor und wir sehen natürlich auch, es ist als Agentur eine Riesenherausforderung, Leute so lange halt eben auch bei Laune zu halten, dass die halt eben auch immer die spannenden Herausforderungen haben. Und wir sehen halt auch, dass es in manchen Konstellationen so in der Zusammenarbeit funktioniert es extrem gut, wenn eine Person lange am Kunden arbeitet. Manchmal sagt man aber auch nach ein paar Jahren so, da muss mal wieder ein Wechsel rein, frischer Wind. Und so, beides hat seine Daseinsberechtigung.
Okay.
Wenn du auf Kennzahlen schau. So, du hast Performance Marketing im Blut, du hast jetzt aber auch Brand mit dir auf die Fahne geschrieben. Was sind Kennzahlen, wenn du als Ex-CMO, jetzt Co-CEO, was sind so die Zahlen, wo du monatlich, wöchentlich, vielleicht täglich drauf schaust? Was ist dir wichtig?
Also ich gucke natürlich zunächst erstmal, das ist für einen E-Commercer natürlich ganz zentral, wie war der gestrige Tag von Umsatz und Marge. Dann gucke ich auf die Kanalverteilung, also was waren jetzt die erfolgreichsten Kanäle. Genauso würde ich es dann vielleicht auch runterbrechen, wenn du im Marketing guckst. Also kriegst du Abweichungen. Was war vielleicht erfolgreich? Wo sind wir weniger stark gewesen in der Traffic-Zuführung? Weil du musst immer gucken, wo kommt's denn her und wo geht's denn hin? Also hast du vielleicht Ausreißer und merkst auf einmal, okay, guck mal, der Idealo-Shift irgendwie, den hast du besonders, also die Kanalverteilung. Dann zeigt das meistens bei uns, dass wir preislich sehr gut eingestellt sind. Also ich gucke mir dann den Kanalverteilung an in der Traffic-Zuführung, die wir haben beispielsweise. Weiter natürlich auch die Frage, ob die Performance der Kampagnen, ob das gegebenenfalls ja auch aus dem Budget läuft, weil vielfach kriegst du nicht die, dann hast du nämlich genau diesen Twist, du hast nicht genug die nötige Reichweite und dann gibt's immer die Diskussion, sind unsere Preise nicht gut genug eingestellt oder haben wir irgendwie an der Frage, wie wir die Kampagnen aufgesetzt haben, irgendwie was anders gemacht, haben wir die Gebote falsch eingestellt oder ich habe keine Ahnung. Deswegen hast du meist genau da eine Frage auch, manchmal auch, wenn du sagst, ich brauche jetzt einfach mehr Druck auf der Ankaufseite, dann ist es eine Frage Kosten-Umsatz-Relation, der CPOs, der Fragen, was ich dann mache. Vielfach kommen, das ist nicht so unbedingt eine Sache der KPIs, dann kommen die Leute natürlich auf mich zu und sagen, ich hätte gerne XY-Sonderbudget, was wir vorher gar nicht besprochen haben, ich würde gerne mal was ausprobieren. Dann sage ich natürlich genau, was du jetzt sagst, an welchen KPIs machen wir das fest, was ist das Ziel und dann können wir sagen, lass uns mal gucken, wenn wir das hinbekommen, passt das ganz gut. Ferner, neben den ganzen, sag ich mal, Traffic zuführenden Kanälen, wo du dann auf übliche Metriken guckst, gucken wir natürlich ganz stark auf Conversion-Raten on-site und dann auf unterschiedliche Funnel, wo Leute aussteigen und wo sie vielleicht das nicht verstehen. Das ist aber dann auch eher so dieser Übergabepunkt zum Produkt. Was für uns jetzt über Zeit was wird, was wir aber noch nicht gut genug machen, ist eher so eine Kohortenbetrachtung. Weil du kannst dir vorstellen, Leute, die in dieser Zirkularität sind, ihr Telefon an uns zu verkaufen. Also du gehst zu Wir kaufen's und dann kriegst du deinen Preis und dann schickst du dein Telefon ein. Da sind wir noch nicht so weit, denen zu sagen, du kannst dir entweder überlegen, dass du dieses Produkt bei uns in bar ausgezahlt bekommst nach 2 oder 3 Tagen, sondern dann kriegst du einen Ankaufsgutschein, der ist dann vielleicht 20 oder 30 Euro mehr wert und dann kannst du das bei As Good As New einlösen. Das wäre ja eine Möglichkeit, die können wir noch nicht spielen. Aber das nur mal als gedankliche Blaupause. Und was wir jetzt natürlich vorhaben in der Zukunft ist, zu sagen, du musst mehr diesen CRM-Gedanken haben. Also welche Kunden kaufen, wie häufig kaufen sie in der Frequenz, vielleicht jetzt alle 18 Monate, wie kriegst du die Frequenz häufiger, mit welchen Produkten. Jetzt ist ein iPhone oder auch ein Tablet oder auch eine Kamera, jetzt nichts, was ich jedes Jahr oder jeden Monat kaufe. Also was sind die Frequenzbringer? Wie kriegst du die Leute mehr auf die Seite? Wie kriegst du Warenkörbe? Wie kriegst du Attach Rates hoch? Und dann verlasse ich schon mehr die Marketing-Sicht und bin dann entweder in CRM-Metriken, wo wir jetzt anfangen, das zu tun, zu sagen, wie bauen wir das über Zeit auf, so ein Customer Lifetime Value. Es sind dann wirklich stärker E-Commerce-relevante Kennzahlen, die ich mir dann angucke. Also beispielsweise, wie viele Leute legen sich ein Zubehör in den Warenkorb, also Attach Rates. Ich gucke mir an, wie ist die Entwicklung von, ja, weiß ich nicht, wie viele Leute kaufen vielleicht noch eine Versicherung dazu, diese Dinge. Oder wie hoch ist gerade der durchschnittliche Warenkorb? Hängt das von Kategorien ab? Ist das von Dingen bestimmt, die wir machen, von Kampagnen? Und da mischt sich das. Und du merkst einfach auch, wahrscheinlich auch aus meiner Rolle heraus, sind es zum Teil Marketing-KPIs, sehr klassisch in der Traffic-Zuführung, aber dann auch welche, die sind wirklich eher handelsorientiert, die klassischen aus dem Retail kommt eigentlich. Und das beides zusammen ist halt das Spannende, auch von meinem Job, glaube ich.
Ja, so wie ich die Kennzahlen jetzt auch so höre, bist du ja wirklich sehr nah, sehr, sehr tief auch noch drin. Und das auch, so wie du es geschildert hast, du guckst dir den gestrigen Tag an, also auch in einer sehr, sehr engen Taktung. Daran merkt man ja auch, oder es wirkt so, dass das Geschäft schon auch sehr, sehr intensiv, sehr wettbewerbsintensiv auch.
Es ist verdammt. Und vor allen Dingen ist es, wir haben, sag ich mal, dieses Jahr ein sehr hartes Jahr, was für uns positiv ist. Es ist positiv, weil Leute uns Vertrauen schenken und wir wirklich zweistellig wachsen, auch gegenüber dem Vorjahr, was wirklich eine tolle Sache ist, auch gegenüber unseren Wettbewerbern, weil das brauchst ja nur die Webseiten zu gucken und dann weißt du, eine Insolvenz nagt die nächste und selbst von Playern wie Gravis und so, von denen ich das nie gedacht hätte, ist es dann irgendwann passiert. So, aber das zeigt dir aber auch, du hast unglaublich viel Wettbewerb, du hast auch viel Ware da und das ist dann nicht, wenn du dann sagst, du hast die Leute da, ist es ein Margenspiel und dann musst du täglich hingucken und es hat mal jemand gesagt, Retail ist Detail und das stimmt auch. Also deswegen musst du dir, und ich glaube auch der Job von so einem E-Commercer ist nichts für jemand, der nichts mit Zahlen am Hut hat. Deswegen, ob man das will, ich will das auch nicht immer, aber man muss es tun, weil ansonsten bist du den einen Tag denkst du, du kannst ruhig schlafen und der nächste Tag wachst du auf und denkst, es passt alles gar nicht mehr und fängst wieder an. Und das ist eben bei uns, zum Teil sind die Leute schon so ein bisschen, ja, die lachen schon drüber und sagen, ja, hat man doch erst vor 2 Wochen gesprochen und das Thema gedacht, wir hätten es jetzt gelöst und dann ist es wieder da. Also das Tägliche ist, glaube ich, nicht nur bei uns so.
Ja, höre ich. Ich sag mal, in den letzten 18 Monaten noch mal stärker von Händlern, war immer schon so der Fall. Händler sind die, die immer am besten rechnen können, weil sonst gibt's sie nicht lange. Und ja, ist ja jetzt einfach in den letzten 18 Monaten natürlich noch mal deutlich intensiver geworden, der ganze Sport.
Absolut. Und ich glaube, es wird leider auch nicht leichter, aber wir werden sehen. Ich glaube, wir sind trotzdem gut aufgestellt.
So, ein Punkt wollte ich nochmal mit dir streifen, und zwar, das ist ja so dieses Thema Nachhaltigkeit. Das ist ja bei euch quasi so in der DNA des Unternehmens mit drin, dass man halt eben alte Geräte wiederverwendet und dadurch halt, sage ich mal, auch die Produktion von neuen Abfällen auch irgendwie vermeidet. Inwieweit spielt das bei euch im Marketing eine Rolle? Inwieweit wisst ihr, dass das auch ein Kaufargument bei den Leuten ist oder ist es eher halt wirklich nur der Preis? Also so wie spielt ihr, sage ich mal, die Nachhaltigkeitskarte auch so, was das Marketing angeht?
Ich würde sagen, es wäre schön, wenn es wirklich der Nachhaltigkeitsaspekt der wäre, der Leute zu uns bringt. Es ist der Preiseffekt. Also in großen Teilen. Das ist jetzt, ich würde Dinge nicht richtig machen, wenn ich jetzt so komplett greenwashen würde und sagen würde, ich bin der Nachhaltigste, der Tollste und ich würde jetzt sagen, so und so viel CO2 sparst du und das machst du. Ich glaube, dass Leute das als ein gutes Gefühl hinterher mitnehmen, wenn sie das tun, dass sie dann am Ende nochmal beim Grillen ihren Nachbarn flexen können und sagen, ich habe übrigens ein sehr, sehr günstiges Gerät gekauft und by the way, ey, das ist auch, guck mal hier. Du siehst jetzt keinen Unterschied zum neuen. Ich habe sogar hier meinem CO2-Fußabdruck was Gutes getan. Das heißt, es geht eher von der Preissensitivität los. Das Interessante daran ist, es gab vor 3 oder 4 Jahren eine Untersuchung, eine Statistik, die gesagt hat, dass, ich glaube, es war jeder Dritte von den Gen Zs, die gesagt haben, für die hat Nachhaltigkeit eine viel, viel größere Bedeutung. Und bei den Generationen jetzt bei mir eher diese Boomer-nahen, die sind dann eher so in dieser Richtung, das ist dann für jeden Fünften wichtig. Und ich glaube, dass das jetzt sich dreht gerade, ist für uns natürlich nochmal zusätzlich wichtig. Gestehe aber auch zu, derzeit versuchen Leute, ist das Kaufmotiv Nummer 1, Leute wollen modelltreu bleiben. Also da kommt jemand auf die Seite und sagt, also ich möchte jetzt nicht von Apple auf Samsung wechseln, es muss nicht das iPhone 16 sein, ich habe aber gerade noch Budget fürs iPhone, weiß nicht, 13 oder 14 und das suche ich mir bei euch. Und da gucke ich dann auch ganz genau hin und da bin ich sicher, dass ich das Gute kriege. Dann gibt's natürlich die Eltern, klassische auch Demografien oder Buying Center bei uns, die sagen, ich brauche was für meine Kinder, für den 9- und 12-Jährigen und da kann es auch mal das iPhone 8 oder 9 sein. Das funktioniert auch noch mit den Bildschirmzeiten, dass ich die einstellen kann. So, aber es gibt aber auch genau, was du sagst, die Leute, die ganz gezielt gucken und sagen, ich brauche ein gebrauchtes Gerät, das ist halt Funktion und das ist total in Ordnung. Ich bin nicht bereit, den Preis zu zahlen und außerdem will ich nachhaltig. Das nimmt zu, aber wenn ich eine Seite hätte, die sich nur darauf ausrichten würde, dann wäre es schwierig. Das heißt, wir gehen eher den anderen Weg und sagen, okay, du kannst das machen. Du kannst, also ich habe mal so in einem anderen Podcast mal gesagt, Refurbishment ist das neue günstige Bio. Ja, das ist aber auch alles dabei. Da musst du aber auch gucken, kommt es auch aus lokaler Fertigung und nicht irgendwo her. Und dann guckst du es genau an. Und dann sind die Leute auch bereit und sagen, ich habe das verstanden, das fühlt sich gut an, das ist jetzt keine Verzichtsdebatte, das macht mir Spaß und dann mache ich das. Aber andersrum wird halt kein Schuh draus. Ich glaube, es geht weiterhin leider um den Vorteil, den du hast. Und der Vorteil ist bei Unterhaltungselektronik, deswegen haben wir auch viel Traffic von Ideale und anderen. Die Leute gucken nach dem, wo sie den günstigsten Preis bekommen. Leider. Ist so. Aber das wäre jetzt so, ich würde mich freuen, wenn es anders wäre, aber ist leider nicht so.
Branding is good, Performance is better. So, das ist ein Satz, mit dem Tim Seebürster beruflich mal groß geworden ist. Er ist jetzt Co-CEO bei As Good As New. Ich habe gerade im Podcast mit ihm sehr intensiv darüber gesprochen, was so das Marketing von As Good As New ausmacht. Und ich fasse mal zusammen, was ich mitgenommen habe. Das Thema Performance-Marketing ist bei As Good As New noch immer ganz, ganz hoch aufgehangen. Also Pi mal Daumenrechnung, 95% des Budgets geht in Performance, also sag ich mal direkt an absatzorientierte messbare Kanäle. Nur 5% gehen in Upper Funnel Awareness, Markenaufbau. Und Tim sagt, das ist wahrscheinlich zu wenig. Wir müssen eine Menge tun, weil die Markenbekanntheit des Wettbewerbs ist größer. Und da sie über den Marktplatz Backmarkt auch verkaufen und sehen, da können höhere Preise erzielt werden, 10-15% mehr, gibt das einem auch einen ganz guten Indikator, was Marke eigentlich bedeuten kann beim Verkauf von gebrauchten Smartphones. Also Marke sorgt für größeres Vertrauen und dadurch halt eben zu höher erzielbaren Preisen bei gleichen Produkten. Das Team von As Good As New macht sehr, sehr viel Inhouse, was das ganze Thema Marketing angeht, kauft aber auch Sachen ein. Da, wo sie sagen, das ist jetzt nicht unbedingt der total entscheidende Kanal und wir brauchen halt keine Person, die Vollzeit drauf sitzt, dann kaufen sie lieber jemanden ein, der es mit einem Teil seiner Zeit macht, aber extrem intensiv, also eine sehr, sehr hohe Kanal Expertise hat, wie zum Beispiel bei dem Thema SEO oder wenn sie in Haus halt einfach nicht die Kompetenz haben, sowas wie das Thema Influencer-Marketing, neue Kanäle aufbauen. Das wird dann auch gerne dazu gekauft und das ist auch so die Perspektive, dass er sagt, ich muss nicht alles bei mir drin haben, wenn ich es auch gut einkaufen kann. Insbesondere halt eben, damit ich mir auch die Lernkurve nicht unbedingt noch mit einkaufen muss, sondern die Fehler, die andere schon gemacht haben, muss ich mir nicht jetzt nochmal selber reinholen, sondern kaufe mir da quasi auch so einen Vorsprung mit rein. Wenn ich es richtig verstanden habe, so dieses Thema Kreation, Copywriting, das ist eher was, wo die Kompetenz dann auch in-house liegt, weil es halt wahrscheinlich dann auch so sehr stark Richtung, was möchten wir einfach kaufen, wie ist die Marke aufgebaut. Was ich extrem spannend fand, war so das Thema Kennzahlen und KPIs. Man merkt schon seinen Performance-Marketing-Background, weil, oder er hat es auch gesagt, Retail ist Detail, also das heißt, wenn man in einem sehr kompetitiven Markt, sehr preissensitiven Markt erfolgreich sein will, muss man nah dran sein und guckt sich dann wirklich tagtäglich die Zahlen vom Vortag an. Wo kommt der Traffic her? Kommt der Traffic über die Preisvergleiche? Wie ideal oder das ist ein guter Indikator dafür, dass die Preise auf der Webseite wettbewerbsfähig sind, weil wenn der Traffic wegbricht, scheinen die Preise zu hoch zu sein, weil die Leute dann woanders hergehen. Also Traffic, Kanalzusammensetzung, wie ist die Kur, wie ist der CPO auf der Seite und auch sogar jetzt noch im nächsten Schritt dann auch so die Kohortenbetrachtung auch von den einzelnen Kundengruppen, also das Thema CRM ist in Aufbau, das Thema Attribution ist sehr, sehr schwierig, aber auch extrem wichtig. Also man merkt schon, Zahlen zu kennen im E-Commerce in der aktuellen Phase wichtiger denn je und es war immer schon wichtig und Tims Prognose ist leider da auch nicht so berauschend, also es wird sehr wettbewerbsintensiv und sehr anstrengend für die Händler sein. Schön wäre es, wenn die Leute bei As Good As New aus Nachhaltigkeitsgründen mehr kaufen würden, ist aber leider noch nicht so sehr der Fall. Es ist erst der Preis und dann das gute Gefühl mit dem kleinen persönlichen Greenwashing kommt dann hinten raus, aber vielleicht ändert sich das ja nochmal so Perspektive stellen. Die nachwachsende Generation, wir Fast-Boomer hier schauen dann auf die jungen Leute, sagen, ja, vielleicht machen die es ja dann besser und die kaufen dann auch nicht nur wegen des Preises, sondern auch weil Nachhaltigkeit und dann freuen sie sich über den günstigen Preis. Das habe ich mitgenommen aus dem Gespräch mit Tim. Was habe ich vergessen?
Dass es bei uns 30 Monate Garantie darauf sogar gibt. Ist das nicht, wow, toll? Siehst du, guck mal, da hast du noch mal mehr einen Vorteil, warum es jetzt gar keinen Grund mehr ist, bei uns nicht mehr zu kaufen. So, jetzt habe ich noch Marketing am Ende für uns selber gemacht, aber ansonsten hast du alles perfekt zusammengefasst. Vielen Dank dafür.
Wunderbar, sehr gerne und ich muss auch sagen, mein kleiner Sohn hat jetzt zur weiterführenden Schule dann sein erstes Handy bekommen und das habe ich bei As Good As New gekauft. Super schnelle Lieferzeit, Top-Qualität, alles schön verpackt in nachhaltiger Pappverpackung. Also insofern kann ich auch eine Empfehlung aussprechen, macht total Sinn und das Handy ist, würde ich sagen, As Good As New. Also insofern, vielen Dank. Danke, dass ihr sowas anbietet. Hat mir ein paar hundert Euro gespart.
Ich danke dir. Super und tolles Feedback. Vielen Dank. Gebe ich gerne weiter.
Wunderbar. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr habt gehört, Retail ist Detail und Performance-Marketing ist wichtig und bleibt wichtig, aber bitte investiert auch in die Marke. Also Branding is good, Performance is better. Ich weiß nicht, ob der Satz noch immer komplett Bestand hat. Wir lassen es mal so stehen. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, mit 5 Sternen zu bewerten. Damit macht mir eine sehr große Freude und wir hören uns in der nächsten Woche. Danke. Ciao, ciao.